zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Am Sonntag hat Wien gewählt. Die SPÖ, die dort seit 1919 jede Wahl gewonnen hat, wird mit Michael Ludwig auch künftig den Bürgermeister stellen. Sie hat rund 40% der Stimmen geholt. Dahinter folgen die Freiheitlichen mit 20,5%. Die Grünen halten mit ca. 14,5% ihr Ergebnis von der letzten Wahl. Dahinter folgen NEOS und ÖVP mit beiden knapp unter 10%. Die KPÖ und das Team HC Strache verpassen den Einzug in den Gemeinderat, der in Wien auch der Landtag ist. Wie dieses Wahlergebnis einzuordnen ist, warum die unter 30-Jährigen teils komplett anders gewählt haben und was dieses Wahlergebnis für die Bundesregierung bedeutet, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Studio begrüße ich Iris Bonner wieder. Hallo Iris.
Hallo Julian.
Und Clemens Neuhold. Hallo Clemens.
Hallo.
Iris, Clemens, wer sind denn eurer Meinung nach die Wahlsieger?
Die größte Partystimmung gab es am Sonntagabend eindeutig bei den Grünen. Wenn man vor Ort in der Otterkringer Brauerei war, hat man richtig gemerkt, da feiert eine Partei, die schon wirklich, wirklich lange nichts mehr zu feiern hatte, obwohl sie ja ein ganz, ganz kleines Minus hatte. Bei der Wien-Wahl hat man einfach gemerkt, von welcher Position sie ausgegangen sind. Das Klimathema war bei der vergangenen Nationalratswahl de facto inexistent. Sie hatten eine Spitzenkandidatin bei der Wien-Wahl, die relativ unbekannt war. Und man hat gemerkt, man hat eigentlich selbst nicht damit gerechnet, dass man um die 14,5% macht. Bei der Nationalratswahl, man muss sich das ja in Erinnerung rufen, waren es 8,2%, also wirklich sehr, sehr gering. Man war in den letzten Monaten immer der Meinung, okay, die damaligen Regierungspartner im Bund jetzt werden abgestraft. Und das war so etwas wie so ein Hoffnungsschimmer für die Grünen, dass man zwar ein kleines Minus hat im Wahlergebnis, aber dass man de facto dann doch irgendwo noch das Wahlergebnis halten kann.
Ja, eine ebenfalls durchaus euphorische Stimmung war auch bei den NEOS zu vernehmen. Man erinnert sich, das ist jene Partei, die pinke Partei, die nur 2 Monate vor der Wahl die Spitzenkandidaten ausgetauscht hat, nämlich Christoph Wiederkehr ging in den Bund und wurde Bildungsminister und Bettina Emmerling übernahm, ging in die Wahl. Also sie war noch deutlich unbekannter als eine Judith Püringer bei den Grünen. Und sie haben 9,9% geholt. Das ist natürlich ein gewisses Grad gescheitert an der 10%-Marke zum einen. Das ist vielleicht ein einziger Wermutstropfen. Aber sie haben die ÖVP überholt. Also das ist schon für eine Partei, die angetreten ist, um die bessere Volkspartei zu sein, um eine frischere wirtschaftsliberale Kraft zu sein und Stadtpartei zu sein, ist da wirklich was gelungen. Und das sichert Ihnen jetzt aus Ihrer Sicht einmal das Ticket, um fortzusetzen mit der SPÖ, sofern die SPÖ das will. Vielleicht eins noch dazu, natürlich ist Michael Ludwig, der Bürgermeister, auch ein großer Gewinner, weil in Zeiten wie diesen, in Zeiten der Teuerung, was mit Wien Energie, hat man das sehr gespürt und auch in anderen Ebenen des Stadtlebens, die Gebühren sind gestiegen. Dann gibt es Probleme mit der Zuwanderung, Jugendkriminalität war viel in den Medien, Kinder, die nicht Deutsch können in der Volksschule und so weiter. Das waren große Themen, die vom Boulevard groß gemacht wurden, aber am Schluss, unterm Strich, haben die Wienerinnen und Wiener gesagt, am besten kann es noch immer der rote Bürgermeister und wir vertrauen ihm immer weiterhin am meisten. Also so gesehen ist dieses zarte Minus von 2 Prozentpunkten auch aus seiner Sicht ein Gewinn. Die Stimmung war aber deswegen auch wahrscheinlich nicht so euphorisch, sondern eher mau, weil man einfach damit gerechnet hat, was dann eingetreten ist.
Mhm. Wir haben jetzt bewusst die FPÖ weggelassen. Auch sie ist ein Wahlgewinner. Sie hat sich im Vergleich zur letzten Wahl verdreifacht, ist in 8 Bundesländern auf Platz 2, in einem Bundesland auf Platz 1. Warum sind Sie eurer Meinung nach trotzdem zu den Wahlverlierern zu rechnen?
Naja, man kann es vergleichen mit 2020. Da war es natürlich eine unglaubliche Aufholjagd von damals 7% auf jetzt über 20%. Man kann oder muss es aber auch vergleichen mit 2015. Im Vergleich dazu ist die SPÖ stabil geblieben bei ungefähr 39%. Die FPÖ aber hatte 2015 unter HC Strache Spitzenkandidat über 30% und jetzt 20%. Und wenn man sich anschaut, was das mit Abstand stärkste Thema bei dieser Wahl war, Zuwanderung, Integration, dass das Leib- und Magenthema der FPÖ, muss man sagen, dass in dieser Gemengenlage das Ergebnis der FPÖ unter Dominik Knepp eigentlich im Vergleich zu 2015 und im Vergleich auch zu 2010, 2005 nicht herausragend ist.
Ich finde, bei allen im Rathaus vertretenen Parteien kann man ja sozusagen einen Aspekt finden, der aus ihrer Sicht zu feiern ist, mit Ausnahme einer Partei, nämlich der ÖVP. Ich war am Sonntag bei der ÖVP-Wahlparty und da hat man wirklich den Abend in zwei Teilen teilen können, nämlich ab 17 Uhr, wo ja diese erste Trendprognose da war, wo in der ÖVP wirklich noch Hoffnung geherrscht hat, nämlich, dass wenn die SPÖ nicht mit den Neos koalieren kann, dass man möglicherweise dann doch in eine Regierung kommt. Und dann eben ab dem Moment, wo die richtige Hochrechnung da war und wo sich also abgezeichnet hat, man wird einstellig, man kriegt wahrscheinlich Platz 5, man ist vielleicht doch nur einer von drei potenziellen Koalitionspartnern. Da war wirklich in der ÖVP den Funktionären und Funktionären der Schock ins Gesicht geschrieben. Und man war wirklich frustriert in der ÖVP. Karl Marer hat ja auch schon die Konsequenzen gezogen. Er ist zurückgetreten. Das ist meiner Meinung nach wirklich die eine Partei, bei der es nichts zu feiern gab.
Ursprünglich hätte diese Wahl im Herbst stattfinden sollen. Die rot-pinke Stadtregierung hat sie während den Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ aber vorverlegt. Hat sich das für die SPÖ ausgezahlt?
Es hat sich aus einem Blickwinkel sehr wohl ausgezahlt, nämlich was das Budget betrifft. Am 13. Mai wird die Bundesregierung ihr Doppelbudget präsentieren im Parlament, also für die Jahre 2025 und 2026. Und Details sind zwar noch unbekannt, aber eines weiß man ganz genau: dieses Land wird sparen müssen und auch Wien wird sparen müssen. Und wenn diese Sparmaßnahmen noch nicht präsentiert wurden, ist das natürlich besser für eine Partei, die sowohl in Wien als auch, also in Wien weiter regieren will und es im Bund auch tut. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das Budgetloch in Wien ja auch immer größer wird. Man ist im Wahlkampf gestartet mit etwas mehr als 2 Milliarden Euro für dieses Jahr. Jetzt könnten es auch 4 Milliarden Euro werden. Also das ist ein Punkt, der natürlich Ludwig im Wahlkampf in die Karten gespielt hat, dass man eben diese Sparmaßnahmen noch nicht so im Detail kannte.
Und umgekehrt war es für den größten Herausforderer der SPÖ und Michael Ludwig, die FPÖ, natürlich ein großer Nachteil. Sie hatten weniger Zeit für den Wahlkampf, sie hatten weniger Zeit, um natürlich den Bürgerinnen und Bürgern runter zu deklinieren, welche Belastungswelle jetzt auf sie zukommt aus dem blanken Spardruck, der hier herrscht vom Bund, aber auch von der Stadt. Und sie hatten auch weniger Zeit, auf Problemzonen hinzuweisen, die es da de facto gibt. Es wird wieder das nächste Schuljahr beginnen, da wird wieder viel über Bildungsmissstände die Rede sein. Die Jugendkriminalität war, oder Kinderkriminalität, muss man so sagen, war ein großes Thema in fast allen Bezirken zuletzt. Aber das ist alles nicht gelungen, das aus FPÖ-Sicht auf den Boden zu bringen. Und das hat aber auch mit der enden wollenden Strahlkraft des Spitzenkandidaten Dominik Knepp zu tun. Also da war wirklich aus FPÖ-Sicht, wurde man da am falschen Fuß erwischt.
Man hat das vielleicht auch an der Wahlbeteiligung gemerkt, diese große Mobilisierung, diese Polarisierung, die es in der Vergangenheit immer wieder gab. Da auf der einen Seite die FPÖ als Herausforderer und auf der anderen Seite die Titelverteidiger in der SPÖ. Das gab es bei dieser Wahl einfach nicht, auch weil das im Bund natürlich jetzt auch mit der Dreierkoalition keine Rolle mehr gespielt hat.
Was hat euch am Ausgang dieser Wahl am meisten überrascht?
Überrascht hat mich einerseits das Ergebnis der KPÖ. Wir wissen, in Wien gibt es eine Prozenthürde von 5%. Nur wer die schafft, kann in den Landtag, in den Gemeinderat einziehen. Die KPÖ hat das nicht geschafft, aber es waren dann doch 4%, eine Verdoppelung im Vergleich zum Wahlergebnis vor 5 Jahren. Das ist dann doch auch mehr als bei der Nationalratswahl in Wien. Und das war dann doch überraschend, dass die KPÖ so stark war.
Insbesondere, wenn man sich anschaut, wie schwer es ist, gegen diese SPÖ einen Fuß in die Tür zu bekommen, also als neue Partei irgendwie ein paar Meter zu machen in Wien. Wir haben das gesehen bei der Bierpartei. Das hast du, Iris, ausführlich beschrieben, wie die jetzt auf 0,0 Promille sind, weil sie einfach sich aufgelöst haben. Man sieht das bei der Migrantenpartei Sötz. die ist auch wieder mal angetreten und hat im Vergleich zu 2020 sogar verloren. Also in ihrem Kernbezirk Favoriten, wo sie wirklich ganz gezielt und gar nicht schlecht auch Neuwähler, migrantische Neuwähler angesprochen haben. Sie haben sogar eine Frau mit Kopftuch als potenzielle Bürgermeisterin durchaus plakativ oder populistisch plakatiert. Sie waren sehr aktiv und die haben da auch verlieren jetzt wieder, weil die SPÖ das wirklich gut macht, Kleinparteien klein zu halten. Und so gesehen ist eine KPÖ, da stimme ich dir voll auf zu, mit 4% durchaus beachtenswert. Und, Klammer auf, was wir am Anfang gesagt haben, dass eben die Neos, die auch eben noch relativ eine neuere Partei sind, da fast stabil bei 10% sich halten und jetzt schon auch als Regierungspartei, das sind schon eben die Überraschungen der Neueren sozusagen.
Apropos KPÖ, sehr interessant ist auch, wenn man sich das Wahlverhalten der Jüngeren anschaut, also der unter 30-Jährigen, da sieht man, dass die KPÖ 8% bekommen hätte und was auch sehr interessant ist, die ÖVP hätte keine Chance gehabt, in den Landtag einzuziehen. Die hätte nämlich nur 4%, während die SPÖ bei 37% liegt, die Grünen 19%, die FPÖ auch relativ stark mit 15%. Also das ist schon sehr interessant, wie sich da das Wahlergebnis bei den Jüngeren zeigt.
So gesehen ist es nicht ganz unschlüssig, dass der 70-jährige Karl Mare jetzt auch aus diesen Gründen an Jüngere übergibt.
Interessant ist ja auch das Match der SPÖ und den Grünen, vor allem in den inneren Bezirken. Was gibt es denn zu den Grünen vielleicht auf Bezirksebene noch zu sagen?
Also da ist interessant, dass den Grünen etwas gelungen ist, was der FPÖ nicht gelungen ist. Den Grünen nämlich in den inneren Bezirken, in den Strongholds. Und die FPÖ, die immer in den Flächenbezirken eher der SPÖ auf den Fersen war. Das ist der FPÖ dieses Mal nicht gelungen. Also da gibt es wirklich teilweise in Bezirken wie Floridsdorf, klassische Arbeiterbezirke, Nationalratswahl war Floridsdorf blau. Da ist man weit, weit hinter der SPÖ. Die Grünen aber wiederum, dort wo sich das Match mit der SPÖ abspielt, in den inneren Bezirken, wirklich auf den Fersen, beziehungsweise in ihren, was die Bezirksergebnisse betrifft, in ihren Bezirken deutlich voran. Also zum Beispiel Neubau oder Josefstadt. Und selbst in klassischen Arbeiterbezirken oder historischen Arbeiterbezirken, die haben sich natürlich massiv verändert, aber Margareten, dort sind die Grünen der SPÖ auf den Fersen. Da könnte sich sogar noch was, hat es kurz ausgesehen, als würde sich da noch was tun können mit den EU-Stimmen in der finalen Auszählung. Also das ist schon überraschend und geht auch einher, was die Iris gesagt hat, dass die Grünen wirklich sehr überrascht haben. Klammer auf, das Klimathema war jetzt auch nicht herausragend bei dieser Wahl, was wir gesehen haben in den entscheidenden Themen. Das war ungefähr bei 7%. Bei der letzten Wahl war es bei 14-15% das entscheidendes Thema. Also da gibt es schon einen weiteren Grund auch gegeben, grün zu wählen oder wieder grün zu wählen.
Das war jetzt die erste Wahl in Österreich, seit die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos im Amt ist. Wahrscheinlich kommt das noch ein bisschen früh als erster Stimmungstest. Immerhin ist diese Regierung erst knapp 8 Wochen im Amt. Aber was bedeutet denn das jetzt für den Bund und vielleicht umgekehrt?
Auf jeden Fall Ruhe. Die Parteien haben jetzt sehr lange keine Wahlkämpfe mehr zu schlagen. Die nächsten Landtagswahlen finden im Jahr 2027 statt, nämlich in Tirol und Oberösterreich. Und bis dahin kann jetzt die Politik auf Bundesebene, auf Wiener Ebene tatsächlich diese Sparmaßnahmen angehen, ohne Angst zu haben, beim nächsten Urnengang abgestraft zu werden. Das heißt, wenn es die Regierung ernst meint, jetzt große Reformen anzugehen und einschneidende Maßnahmen zu beschließen, dann wäre das jetzt ein sehr guter Moment, weil man ja eben die Wien-Wahl ohne jetzt die großen, ohne große Einschnitte, mal abgesehen von der ÖVP, aber bis zu einem gewissen Grad war das ohnehin auch klar, überstanden hat und jetzt wäre sozusagen die Zeit, um das umzusetzen.
Und man muss sich nur vorstellen, dass wir Anfang des Jahres noch darüber geschrieben haben, über Kanzler Kickl. Das heißt, dass FPÖ-Chef Kickl eine Bundesregierung anführt mit der ÖVP und da hätte man sich vorstellen können, was das heißt in dem klassischen Match Bund gegen Wien. Also da wären die Fetzen geflogen, da wäre jeder Euro, um jeden Euro wäre da gerungen worden, den Wien ausgeben darf oder nicht ausgeben darf. Und jetzt ist es so, dass Ludwig klar bestätigt ist, dass es einen roten Finanzminister gibt, dass es einen roten Infrastrukturminister gibt, der vorher Finanzstadtrat in Wien war. Also da gibt es viel direkte Gesprächskanäle und auch die NEOS sind eine Brücke, können eine Brücke sein zwischen Wien und Bund. Dort, wo Brücken oft abgerissen waren, nämlich wenn NEOS weitermachen in der Wiener Stadtregierung und im Bund zwei Minister mit zwei Ministern vertreten sind und einem Staatssekretär. Also da gibt es auch direkte Kanäle und all das kann diese eh schon dieses ruhigere Fahrwasser, für das auch Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP verantwortlich zeigt, auch einfach Kraft seiner Persönlichkeit, kann das eigentlich auch auf Wien erweitern. Und das wird interessant. Klammer auf, schauen wir mal, wie viel dann, wenn es ernst wird beim Budget und wenn dann wirklich gerungen wird, wie viel von dieser Ruhe übrig bleibt. Weil da geht es natürlich dann um Klientel, die man bedienen muss, um Investitionen, die man tätigen muss. Also das kann dann auch wieder rasch anders werden. Aber rein von der Spielanordnung für die nächsten Monate und Jahre bis zur nächsten Wahl ist das jetzt im Vergleich zu einem potenziellen Kanzler Kickl eine komplett andere Ausgangslage.
Wie geht es denn jetzt in Wien weiter? Du hast schon gesagt, vielleicht regieren die NEOS weiter mit der SPÖ. Mit wem wird Ludwig koalieren und welchen Zeitplan verfolgt er da?
Der Montag war ja der Tag der Gremien, auch der SPÖ-Gremien, und Michael Ludwig hat seinen Fahrplan präsentiert. Er will jetzt einmal Sondierungsgespräche führen in den kommenden Tagen, nämlich mit den drei Parteien ÖVP, NEOS und Grünen, und sich dann relativ rasch entscheiden für Koalitionsgespräche, also mit welcher der Parteien er diese Koalitionsgespräche führen will. Tatsächlich spricht sehr viel für die NEOS, weil die beiden Parteien in den letzten 5 Jahren relativ friktionsfrei miteinander koaliert haben. Die Grünen waren ein bisschen ein unbequemerer Koalitionspartner, mit denen regiert man auch nicht im Bund. Das heißt, das spricht sehr stark für die NEOS. Die ÖVP würde natürlich auch sehr gerne regieren, ist ja auch im Bund vertreten. Da wird die Frage sein, wer denn das beste Angebot an Michael Ludwig macht.
Ja, ich sehe da auch eindeutig die NEOS in der Pole Position. Und es mit der ÖVP zu machen, das wäre zwar logisch, weil Michael Ludwig sehr gute Bande hat mit dem Wirtschaftsflügel in Person des Walter Rucks, des Wirtschaftskammerchefs, und auch einer potenziellen Karl-Mahrer-Nachfolger, also Nachfolger an der ÖVP Wien-Spitze. Daniel Resch gilt auch als Ruckianer sozusagen. Aber das wäre schon ein bisschen unambitioniert, wenn man annimmt, dass das auch die letzte Amtsperiode des Michael Ludwig ist, dass er da so auf Nummer sicher geht und sich einer aus jetzigen Sicht die Außengegner nimmt, weil gerade so verloren und dankbar an der Macht zu sein. Also da denke ich auch, außer den Grünen gelingt noch ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
Ja, und weitere Hintergründe zur Wienwahl lesen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf profil.at. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Profil wird heuer 55 Jahre alt und anlässlich dazu holen wir unsere besten Recherchen aus knapp 5 Jahrzehnten auf die Bühne. In der ersten Veranstaltung am 17. Mai geht es um die Machenschaften von Rene Benko und seinem zerbrochenen Signer-Imperium. Unsere Chefredakteurin Anna Thalhammer wird durch den Abend führen und über unsere Recherchen berichten. Gemeinsam mit Wirtschaftsressortleiterin Marina Delceva wird auch der Benko-Experte Rainer Fleckel, Nino Tomaselli von den Grünen und der geschädigten Vertreter Johannes Zink zu Gast sein. Tickets dafür finden Sie auf profil.at/events. Wir dürfen uns für heute verabschieden. Danke Iris, danke Clemens für euer Kommen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir melden uns nächste Woche wieder bei Ihnen.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.